Der Politik-Podcast vom Bericht aus Erfurt.
Hallo und herzlich willkommen zu 45 Minuten Thüringen. Heute wird es sehr familiär, denn bei mir im Studio ist die Ministerin für Gesundheit, Familie, Soziales und Arbeit, Katharina Schenk.
Hallöchen.
So ein bisschen heimisch fühlst du dich ja vielleicht hier doch, weil du hast ja auch, kommen wir vielleicht auch nochmal kurz zumindest dazu, auch eine Arbeitsstation in Altenburg gehabt. Und überhaupt ist Altenburg ja mehr ein Vorort von Leipzig, da kommst du ursprünglich her. Du hast ein Studium der Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften und Philosophie. Hättest da eigentlich eine andere Berufsperspektive als Politik gegeben? Eigentlich nicht, oder?
Ich denke schon. Also es ist ja, klar, gibt auch viele Politikwissenschaftler im politischen Betrieb, aber ich wollte eigentlich immer Journalistin werden und dann war ich auch eine ganze Zeit lang beim Philosophie-Magazin Redaktionsassistentin. Das war auch ursprünglich mein Berufswunsch. Habe so ein paar Artikel geschrieben für Zeit Online und auch für andere und war auch ganz lange während Studienzeiten bei Mephisto, das ist das Universitätsradio der Uni Leipzig, und wollte eigentlich immer in diesen Journalismusbereich. Und dann gab es eigentlich über den ehrenamtlichen Politikweg so die Abbiegung, die ja in Altenburg stattgefunden hat, in den politischen Bereich.
Ich habe dann, also da muss ich jetzt nochmal nachfragen, weil das fand ich ja, das war mir gar nicht so klar. Du hast ein Promotionsprojekt gehabt, die Privatisierung des Glücks. Das klingt jetzt erstmal ganz groß. Kann man Glück privatisieren? Was ist das Ergebnis?
Ja, das Ergebnis war, dass sozusagen der politische Mainstream in die Richtung geht, dass man Glück, verstanden als quasi dauerhaften Zustand, nicht als dieses Glück, was man hat, immer ein positives, singuläres Erlebnis hat, dass das sozusagen jeder seines Glückes Schmied ist. Und das ist eine politische Aussage, die ich ablehne, sondern ich finde, dass das bei Aristoteles quasi in der antiken Philosophie gut ausgearbeitet wurde und später bei den Kommunitaristen wird das ja wieder aufgenommen, bei Michael Sandel zum Beispiel, dass es eben eine staatliche Verantwortung für den richtigen Rahmen gibt und das individuelle Glücksstreben quasi, es ist eben nicht so, dass jeder dafür selbst verantwortlich ist, weil es eben ganz unterschiedliche Startbedingungen gibt und es ist ein Riesenunterschied, ob ich da quasi aus einem großen, reichhaltigen Werkzeugkasten schöpfe oder ob ich das eben nicht tue, und deswegen ist aus meiner Sicht diese liberale Ansicht, du kannst ganz alleine mit deiner Kraft was aus dir machen, das ist aus meiner Sicht eine völlig falsche Grundlage für politisches Agieren. Und das war das Promotionsprojekt. Ich hatte ja ein Stipendium von der FES und als ich dann quasi angefangen habe, politisch tätig zu sein, fehlte mir nicht das Geld, sondern die Zeit.
Ich hatte jetzt bei Privatisierung des Glücks an was völlig anderes gedacht. Ich habe so ein bisschen 90er Jahre die Oligarchen, da wurde privatisiert und die kriegten ja das Glück in Form von Geld. Du hast das auch schon gesagt, in Altenburg begann dann sozusagen die auch berufspolitische Karriere 2020, der Ruf zur Staatssekretärin. War das für dich so absehbar? Kam das überraschend? Wie war das?
Das kam total überraschend, also war gar nicht absehbar. Ich hatte, komme ja, wie schon gesagt wurde, aus Leipzig und da habe ich mich natürlich ganz lange ehrenamtlich politisch engagiert, war irgendwie Stadträtin, Juso-Vorsitzende und habe da ziemlich viel auch in den Parteistrukturen gemacht. Deswegen war das für mich schon immer so, dass das interessant gewesen wäre, Berufspolitik. Ich habe aber nie für den Landtag oder sowas kandidiert, weil das nicht ganz so das war, was ich mir da vorstellen konnte. Und als ich dann hier in Thüringen angefangen habe, damals noch als persönliche Referentin von Michael Wolf und dann später ja als City-Managerin unter dem jetzigen OB, war eigentlich immer mein Ziel, Verwaltungserfahrungen zu sammeln. Also zu verstehen, wie quasi eine Hausspitze, in dem Fall hier der Oberbürgermeister, Sachen, die er vorgibt, die politisch gewollt sind, wie die dann quasi durchdekliniert werden im Verwaltungshandeln. Und das war eigentlich der Grund, warum ich mich damals in Altenburg beworben hatte. Und der Ruf kam tatsächlich total überraschend, weil derjenige, der mich da gerufen hatte, ist ja der auch jetzt noch amtierende Innenminister Georg Mayer. Den kannte ich gar nicht so besonders gut. Wir waren zwar in der gleichen Partei, hatten aber jetzt kein super enges Netzwerk. Ne? Er wohnt im Landkreis Gotha, ich in Altenburg. Wir haben uns jetzt nicht jede Woche getroffen. Und deswegen war das für mich schon überraschend, dass er da auf mich gekommen ist.
Dann gab es zu dieser Zeit, da warst du wahrscheinlich gar nicht so involviert, diese durchaus schwierige Regierungsbildung. Aber es rutschte dann in diese Zeit rein, Corona, knappe kommunale Finanzen. Du warst ja als Staatssekretärin für die Kommunen zuständig. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach einem Traumjob oder zumindest nach einem smoothen Einstieg in so einen Job als Staatssekretärin.
Ja, also es war auf jeden Fall eine herausfordernde Zeit. Das hatte damit zu tun, dass ich ja einen sehr starken Fokus auf Altenburg hatte. Das heißt, ich kannte die Region hier. Aber als Kommunalstaatssekretärin war es ja mein Anspruch, die ganzen Gebietskörperschaften wirklich gut kennenzulernen, weil ja die kommunalen Finanzen oft sozusagen auch geprägt sind von ganz regionalen Einflüssen. Also was habe ich da eben quasi für Aufgabenbereiche und bin ich da umgeben von einem Netz von vielen kleinen Kommunen, weil Neugliederungen gehörten ja auch quasi zu dem Thema dazu. Deswegen war das eine große Herausforderung, weil die klassische Kennenlernen-Ochsentour, die man dann eben so macht, um einfach mit jedem Mal persönlich ins Gespräch zu kommen, die fiel ja durch Corona flach. Und deswegen musste ich immer jedem anrufen oder videotelefonieren. Und das hat es schon schwerer gemacht, quasi auch dieses Vertrauen, was es braucht, um Sachen quasi mal gemeinsam zu diskutieren, wo soll was hingehen im kommunalen Finanzausgleich, den ich ja quasi auch ein Stück weit reformieren wollte oder dann auch gemacht habe in einem bestimmten Bereich. Das war dann schon erstmal schwierig, diese Kontakte aufzunehmen. Gerade da ja auch mein Vorgänger und ich, wir konnten einfach nicht so, wie das üblich ist, mal so stundenlang zusammensitzen und Kaffee trinken und mal klären, wo man eigentlich aufgehört hat zu arbeiten und wo es weitergeht. Und dann kam mir noch eine neue Zuständigkeit dazu, nämlich das Thema Migration. Und das war dann schon viel.
Jetzt kann ich mich erinnern, ich glaube, das hattest du mir dann damals schon mal erzählt, dass du als Staatssekretärin zu einem Termin bist und schon schwanger mit deinem zweiten Kind und man dich gar nicht als Staatssekretärin wahrgenommen hat. Also man wollte dir gerade klar machen, man hätte keine Zeit für dich, weil die Staatssekretärin kommt. Und du hast dann gesagt, ja, das bin ich. Wenn ich mir Thüringen angucke und habe ja im Prinzip auch schon journalistisch in den 90ern gearbeitet, hat sich das sehr stark gewandelt, finde ich. Also die Akteure sind deutlich jünger geworden, muss ja auch. Aber eben auch eine schwangere Staatssekretärin hätte ich mir in den 90ern, wäre das einfach nicht passiert. Gab es dann noch mehr, dass das so ein bisschen überraschend kam, weil dann doch, es war eben mit diesen, in der Zeit von Rot-Rot-Grün habe ich das so beobachtet, dass andere, also der Typus Staatssekretär zum Beispiel, war ein anderer. Hast du das auch irgendwie so?
Ja, also ich fand das auch, dass sozusagen die Landesregierung, in der ich damals gestartet bin, unter Bodo Ramelow, dass die ein sehr breit aufgestelltes Kabinett und auch eine breit aufgestellte Staatssekretärslandschaft hatte. Ich persönlich finde, das war quasi auch dem angemessen, was man da abbilden wollte. Gerade der Posten, den ich quasi begleitet habe, der war ja auch dazu da, dass man zum Beispiel sehr viel Außenkommunikation betreibt. Der klassische Staatssekretär ist ja in der Regel auch der Amtschef quasi eines Hauses, hat mehr nach innen gerichtete auch Aufgaben, wo es eben auch darum geht, das Haus als solches zu leiten. Und ich finde schon, dass das auch ein richtiger Schritt war und das wird ja auch jetzt in der neuen Landesregierung so praktiziert. Denken wir an den Ehrenamtsstaatssekretär. Es braucht einfach viel mehr Kommunikation und Erklärung an die Leute draußen und das muss auch jemand mit einer Legitimation der Regierung sein. Und jetzt kann nicht immer der Ministerpräsident persönlich vorbeikommen, obwohl der wirklich enorm viele Termine stemmt. Und da fand ich das schon gut, dass man eben auch diese Funktion des Staatssekretärs in der Frage als Scharnier zwischen den Abgeordneten, aber auch in seiner Außenwahrnehmung, dass man das ein bisschen gestärkt hat. Und ich hatte auch viele junge Kollegen und habe es auch jetzt noch. Ich habe auch selber jetzt eine junge Staatssekretärin berufen in mein Haus, weil ich das auch richtig finde, dass man quasi diesen frischen Wind nicht immer nur predigt, sondern den auch sichtbar macht.
Also das war jetzt gar nicht so gemeint, dass das nur damals war, sondern ich glaube, der Bruch, also habe ich beobachtet, kam damals, dass es eben, ich sage jetzt mal, nicht mehr die alten Herren aus irgendwelchen großen Limousinen stiegen, sondern ein Staatssekretär auch mal mit einem Rucksack auf dem Rücken einen längeren Weg zurückgelegt.
So ist es.
dann kam wiederum eine schwierige Regierungsbildung, also nach der Landtagswahl 2024. Da warst du erstmal als Landtagsabgeordnete sozusagen dabei, aber wie weit warst du in diese Regierungsbildung, zu der es ja jetzt dann auch gekommen ist, involviert?
Also ich war in die sehr eng eingebunden, weil ich ja auch stellvertretende Parteivorsitzende bin. Und bei uns wird das quasi über die Partei legitimiert, welche Personen dann die Verhandlungen führen. Ich habe selber eine eigene Gruppe geleitet, die Arbeitsgruppe, die mein jetziges Ressort sozusagen beschreibt. Also die Arbeitsgruppe, die sich mit Gesundheit, mit Soziales, mit Familie, auch mit Verbraucherschutz beschäftigt hat. Das war sehr herausfordernd, weil wir erstens einen sehr straffen Zeitplan hatten. Das war bedingt dadurch, dass wir ja auch einen Haushalt beschließen wollten und nicht 100 Jahre Regierungsbildung waren. Dazu kam, dass parallel die Bundesregierung ja noch zusammengebrochen ist. Und das habe ich als sehr spannende Zeit erlebt. Ich war auch bis zum Schluss bei den Schlussrunden quasi dabei, wo wir dann eben auch über die Ressortzuschnitte und wir haben wirklich richtig betreutes Lesen gemacht. Also der jetzige Ministerpräsident hat den ganzen Text nochmal vorgelesen. Und es ging auch darum, deutlich zu machen, wie hat sich die Waagschale der Kompromisse sozusagen aufgeteilt, was in den einzelnen AGs erarbeitet wurde. Und das war auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Zeit, weil ich da auch nochmal gelernt habe, was politischer Kompromiss eben wirklich bedeutet. Das wird ja in der Öffentlichkeit oft so abgetan, als ob das irgendwie so ein Geschacher wäre oder dass es eben eigentlich um gar nichts geht und immer nur um Posten. Und ich habe dort wirklich bei jedem eine sehr hohe Energie wahrgenommen, sich für jeden Satz auch zu überlegen, was bedeutet denn das für unser Handeln in den nächsten 5 Jahren? Und ich habe das auch jetzt, wir haben ja jetzt gerade 1 Jahr Brombeere im Prinzip, ne? Am 13.12. habe ich meine Urkunde bekommen des vergangenen Jahres. Und das ist schon ein gutes Gefühl, wenn man dann auch noch sich erinnert, was habe ich denn damals eigentlich geschrieben in meinen Text und habe ich denn davon auch was abgehakt?
Das nochmal das Spannende, ich meine, Koalitionsverhandlungen werden wahrscheinlich die wenigsten Deutschen dabei sein. Wie muss man sich das vorstellen? Also die Positionen, wenn man jetzt mal bei der sogenannten Brombeere, also BSW, die aus ja ursprünglich mal einer sehr linken Position kommen, dann hat man die CDU und dann hat man die SPD. Also das liegt ja thematisch und dann gerade auch in diesen Feldern, glaube ich, sehr weit auseinander. Also streitet man dann heftig bis tief in die Nacht und diskutiert, also streiten jetzt im positiven Sinne. Oder läuft das alles auf einem sehr, ich sage jetzt mal, akademischen Level?
Ja, es ist wirklich ein ganz langes Ringen am Text. Wir haben das hier so aufgebaut, das waren jetzt meine zweiten Koalitionsverhandlungen. Ich habe früher als JUSO-Vorsitzende schon mal welche in Sachsen gehabt und fand es interessant, wie das unterschiedlich organisiert wird. Hier in Thüringen haben wir das so gemacht, das fand ich auch eine gute Idee, dass jeder eine Arbeitsgruppe gebildet hat zu einem bestimmten Themenbereich. Und über die Themenbereiche haben wir uns quasi ein bisschen Gedanken gemacht, was gehört so irgendwie zusammen, auch orientiert an möglichen Ressortzuschnitten, wobei das sehr global galaktisch war, weil wird man dann auch, sieht man ja quasi, wenn man es vergleicht, es gab dann schon nochmal andere Zuschnitte. Und dann haben wir das so gehandhabt, dass immer eine Partei die Federführung in dieser Arbeitsgruppe hatte und die haben dann ein Papier geschrieben, das sich orientiert hat an dem, was in den Wahlprogrammen so gefordert wurde. Und da hat man einige Sachen quasi gleich grün markiert und die Sachen, wo man strittig ist, gleich rot. Und dann gab es so Sachen, wo es so, vielleicht gab es gar keine Position oder man hat ja so, hat sich genau kapiert, was der andere wollte, das war dann gelb. Und so haben wir erstmal das Grüne durchgearbeitet, um zu gucken, haben wir uns da auch wirklich in die Augen geguckt und sind uns einig. Und so haben wir uns Stück für Stück durchgearbeitet. Und das Ziel war, dass in den Arbeitsgruppen wirklich so viel wie möglich ausdiskutiert wird. Oft ist das auch so, man hat eine ähnliche Analyse des Problems, aber sehr unterschiedliche Wege, was man da für Lösungen für angemessen hält oder ob man da Zuständigkeit im Land sieht. Und es gab auch Punkte, die konnten nicht geklärt werden und die wurden dann eine Runde weitergegeben, der ich nun auch beiwohnen konnte, wo wir dann quasi auch nochmal geguckt haben, Mensch, wer hat sich denn hier in der Arbeitsgruppe wie durchgesetzt und gehört das denn eigentlich noch zu einem Kompromiss, den die Gesamtpartei tragen kann? Weil es gibt ja auch für jede Partei sogenannte Points of No Return, wo sie dann sagen, also wenn das wird, dann können wir im Prinzip nicht in so eine Koalition gehen.
Können wir vielleicht mal aus deinem Ressort mal so ein Beispiel, also man kann es sich das immer schwer vorstellen, mal so ein Beispiel nehmen, wo du sagst, okay, ich glaube, man hätte es so machen müssen, wir haben aber jetzt einen Kompromiss, mit dem wir zumindest, erreicht man dann zumindest die Hälfte oder 30% von dem, was man erreichen wollte. Gibt es da so ein Beispiel, was du nennen könntest? So?
Naja, zum Beispiel die Landesprogramme für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit sind so ein Beispiel. Meine Partei, die SPD, ist davon sehr überzeugt, dass es dafür erstens finanzielle Mittel braucht, dass diese finanziellen Mittel auch in der Regel ansteigen sollten und dass es da keine Korrelation geben darf zwischen der Anzahl der Einwohner und den Mitteln, sondern dass im Gegenteil wir eigentlich viel mehr Geld da ausgeben müssen. Und dann gibt es noch die Gegenposition, die quasi sagt, naja, das hat alles so ein bisschen einen paternalistischen Anspruch. Wir beglücken da quasi Leute von außen mit Demokratieprojekten. Und gleichzeitig gibt es auch mal ein Fragezeichen, wer wählt denn eigentlich diese Projekte aus? Und dienen die eigentlich wirklich dem Ziel, dass Menschen quasi zu mündigen, selbstbestimmten Bürgern, also gerade junge Menschen, quasi erzogen werden? Und ist das wirklich die Zivilgesellschaft, die wir stärken? Oder gibt es da so eine Klumpenbildung in den großen Städten? Und diesen Diskussionshorizont hatten wir zum Beispiel ganz lange und haben uns dann darauf verständigt, dass keine dieser beiden Positionen jetzt, wo eine ist, die am Ende drinsteht, so machen wir es. Sondern die Lösung war dann, okay, dann müssen wir wohl ein Demokratiefördergesetz machen, wo wir wirklich mal auch mit externen, mit Blick auf andere Länder diskutieren, was ist eigentlich das Demokratieförderziel des Landes? Auch mit Blick auf das, was der Bund uns an Kofinanzierung gibt, was für Projekte wollen wir eigentlich unterstützen, um das dann sozusagen mal ausdiskutiert zu haben und da vielleicht auch, wie wir es früher bei Rot-Rot-Grün ja zum Beispiel auch mit dem Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben gemacht haben, mal eine Mindestfördersumme festzuschreiben, wo dann nicht immer wieder jedes Jahr im Haushalt die Diskussion losgeht, ob das eigentlich angemessen zu viel oder zu wenig ist. Und das fand ich so einen guten Kompromiss, weil das eben auch zeigt, die Lösung kann im Prozess liegen und die Lösung ist nicht immer unbedingt von den neuen Leuten geboren, die da am Tisch sitzen, sondern es gibt vielleicht auch noch ganz andere Wissenschaftler, Expertinnen, Träger, die man da einbinden muss, um dem Problem näher zu kommen.
Dann bist du berufen worden zur Thüringer Ministerin, jetzt sagen wir es mal hier, für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familien. Das ist ja, glaube ich, neben dem Finanzministerium steckt da mit das meiste drin. So, ja, gut, klar, Bildungsministerium ist auch wichtig.
Kollege Tischner hat auch ein sehr großes Haus, ja.
Als es angetragen wurde, war das erstmal für dich so, wow, geht das überhaupt? Schaffe ich das? Nee. Hattest du Angst?
Nein, also Angst nicht. Ich habe davor Demut täglich und Respekt quasi vor der Herausforderung. Aber ich wollte das unbedingt, dieses Ressort. Das war auch mein Wunsch, Ressortzuschnitt mit einigen kleinen Sachen, die ich vielleicht noch ein bisschen anders gesehen hätte. Und ich wollte dieses Ressort sehr, sehr gerne haben und habe auch gefunden, und dass ich quasi mich als Staatssekretärin gut dafür vorbereitet habe, quasi verwaltungsinterne Prozesse zu verstehen und politisch zu arbeiten. Ist natürlich immer eine Ehre, wenn die Partei einem das auch zutraut. Aber ich habe mich jetzt nicht, mir wurde es quasi nicht vorgeschlagen und dann habe ich erstmal 5 Tage nachgedacht, sondern es war schon mein Wunsch, und das habe ich auch häufig kommuniziert, dass ich ja mich auch nicht für alle Themen für kompetent halte, aber dass ich diese Arbeitsgruppe auch in den Koalitionsverhandlungen natürlich gerne geleitet habe, weil ich da viel inhaltliche Vorarbeit in meiner Partei sehe, die ich gerne umsetzen wollte.
Jetzt ein Thema, da haben wir kurz vorher drüber gesprochen, dass ich das durchaus erwähnen darf. Du bist quasi alleinerziehende Mutter, punktuell, also zeitlich bedingt. Du lebst in Trennung. Wie funktioniert das mit so einem Amt als Ministerin? Also Kind auf der einen Seite, das wird ja auch, auch in anderen Bereichen durchaus kritisch gesehen, wo man aber auch wieder sagen kann, na sorry, auch eine alleinerziehende Mutter hat das Recht, ein politisches Amt anzutreten. Aber wie managst du das?
Ja, also erstens würde ich denken, habe ich ja quasi das Glück, dass es zu den Kindern einen Vater gibt, der auch Verantwortung für die Kinder übernimmt. Und wir haben uns da so geeinigt, dass wir im Prinzip uns abwechseln in der Betreuung der Kinder. Trotzdem war das so, dass das ja für mich sehr herausfordernd war, weil ich habe die Urkunde im Dezember bekommen. Und also Mitte Dezember, sagte ich ja vorhin schon. Und die Trennung hat im Prinzip 14 Tage vorher stattgefunden. Und war jetzt auch für mich nicht so, dass ich da gesagt habe, ah, das weiß ich jetzt, sehe ich total kommen, sonst war schon ein überfordernder Moment. Und ich bin da auch allen meinen näherstehenden Menschen sehr dankbar, dass sie auch diese Lage sozusagen nicht dazu genutzt haben, zu sagen, ja, dann lass es bleiben. Sondern im Gegenteil haben viele gesagt, ach, das ist trotzdem was, was man schaffen kann. Und die ersten Monate waren da eben sehr herausfordernd, weil man da eben auch noch viel privat sortieren musste. Und da hatte ich schon oft das Gefühl, dass ich sehr viel alleine machen muss. Das hat sich jetzt ein bisschen stärker sortiert und wir wechseln uns da jetzt viel stärker ab, sodass ich mich quasi nicht als alleinerziehend empfinde. Aber es gibt natürlich diese Wochen, wo ich komplett alleine dann zuständig bin. Das ist ja nun mal der Inhalt dieser Vereinbarung. Und da ist es schon so, dass es ein sehr hoher Organisationsaufwand ist und ich mit meinem Büroleiter und meinem Referenten und meiner Sekretärin sehr akribisch den Kalender durchgehe, um zu planen, wer, wann bin ich zu Hause, wann hole ich die Kinder selbst ab, wann machen das die Menschen, die ich quasi dafür finanziell bezahle. Wir haben Babysitting, ich habe engagierte Großeltern, eine engagierte Schwester, engagierte Mitmenschen. Und es ist aber trotzdem so, dass wenn natürlich in dem Kartenhaus was zusammenbricht, also sprich jemand ist krank oder es kommt ein spontaner Termin rein, dass das dann schon viel Disziplin erfordert, das sozusagen zu straffen. Und ich merke das auch in solchen Wochen, in denen ich alleine zuständig bin und es ist parallel noch Plenum und es passiert noch irgendwas. Wir hatten letztens zum Beispiel die Idee, den Vermittlungsausschuss anzurufen in Thüringen in einem gesetzlichen Verfahren. Da kam viel mehr Arbeit auf einen zu, als man sich das so gedacht hat. Ich habe vorher auch noch nie einen Vermittlungsausschuss angerufen und da habe ich schon abends immer so gedacht, so, es ist jetzt 11 Uhr, morgen 5.15 Uhr stehe ich wieder auf, es wäre jetzt schön, es wäre Schluss. Und da bin ich dann auch froh, dass es mal so kleine Breaks gibt, wie zwischen Weihnachten und Neujahr, in denen man dann mal nicht so viel macht.
Nimmst du aus dieser Situation auch was mit in den Beruf als Ministerin?
Ja,
ich meine, also diese Situation haben ja also in Schichten arbeiten und dann vielleicht auch wirklich alleinerziehende Mütter, wo der Vater oder auch alleinerziehende Väter, nimmst du da was mit?
Auf jeden Fall. Also ich betrachte alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kinder haben, sowieso als extrem leistungsfähig, weil ich mir das immer so vorstelle, die sind ja auch wie ich, wenn die früh im Büro dann ankommen, so kurz nach 8, haben die ja schon Brotdosen befüllt, Kind A zur Kita gefahren, Kind B zur Schule oder ne, irgendwie solche Igel quasi gebürstet. Und ich finde, das zeigt eben, dass viele Mitarbeitende eine hohe Struktur schon mitbringen müssen, bevor es losgeht. Und ich finde schon, dass das wichtig ist, wenn man sich das denkt, weil auch der öffentliche Dienst ist Arbeitgeber. Und wir haben auch, genau wie alle anderen, zu tun mit dem Fach- und Arbeitskräftemangel. Und deswegen finde ich das schon wichtig, dass wir uns auch fragen, wie sind wir da flexibel? Wir haben zum Beispiel in meinem Haus eine sehr liberale Homeoffice-Regelung, die auch ausgezeichnet funktioniert, weil ich das verstehen kann, dass für jemanden, der aus einer Stadt kommt, die 40 Minuten von Erfurt entfernt liegt, das nochmal eine zusätzliche Belastung ist, dass er auf Arbeit absagen muss, weil das Kind krank ist. Aber er könnte eigentlich auch sehr gut, wenn das Kind dann sozusagen versorgt ist, noch mitarbeiten. Und deswegen nehme ich das schon mit, einfach immer sich auch zu überlegen, wer ist denn der Mensch hinter dem Mitarbeiter? Und für meine generelle Zuständigkeit, ich bin ja nur für Familien zuständig, ist es natürlich prägend, dass ich quasi selber irgendwie auch Familie bin, obwohl ich weiß, ich bin da natürlich finanziell privilegiert und auch organisatorisch, weil die Großeltern in der Nähe wohnen, in Leipzig. Trotzdem finde ich das schon wichtig, dafür den Kontakt quasi mit der realen Welt, dass ich meine Kinder selbst früh in die Kita bringe und auch zu den Leuten gehöre, die um 7.15 Uhr in so einer Garderobe kauern, versuchen dem Kind zu erklären, dass es jetzt wirklich diese Hausschuhe anziehen muss, weil ich jetzt wirklich zum nächsten Termin muss. Und einfach finde, dass das auch erdend und wichtig ist und ich mir das auch wirklich nicht nehmen lassen wollte. In diesem Sinne, ja, ich habe da sehr viele negative Zuschriften bekommen, auch als ich damals schwanger war als Staatssekretärin. Und ich habe mich da erinnert gefühlt an Verena Huppertz, die ja auch ihre Schwangerschaft vor einer Weile öffentlich machte, die Bundesministerin. Und da habe ich auch in den Kommentarspalten ganz viel Zeug gelesen. Warum denn jetzt und so? Und ich finde das wirklich ein krankes Weltbild. Wenn Mütter nicht beruflich tätig sein können, wo kommen wir da hin? Also es muss, natürlich gibt es da Einschränkungen. Natürlich wird ein Kind mal gestillt oder ist mal krank. Aber dass man das als Hindernis sieht auf dem Arbeitsmarkt, das finde ich schon frappierend.
Dein Wort in des Söders Ohr wahrscheinlich. bleiben wir mal bei dem Thema Familie. Klar, könnt ihr jetzt sagen, du lebst es so vor, Arbeit und Familie in Einklang zu bringen. Trotzdem, die Geburtenraten sinken, was uns auch langfristig das Problem bei den Renten beschert. Was macht eine Familiengründung aus ministerieller Sicht in Deutschland, in Thüringen so unlukrativ?
Naja, also erstens glaube ich, dass Kinder eben organisatorisches und finanzielle Herausforderungen sind und dass viele ja quasi schon alleine schwer finanziell über die Runden kommen. Es haben wahnsinnig viele Ostdeutsche von der Einführung des Mindestlohns profitiert, auch viele Thüringerinnen und Thüringer. Und das zeigt ja, dass wir ja quasi keine guten, stabilen Einkommen haben, wenn der Mindestlohn greifen muss. Und ich denke schon, dass sich dann viele, und das habe ich auch von vielen schon gehört, die ein Kind haben, das zweite Kind schlicht nicht vorstellen können, weil sie sagen, das ist eben eine finanzielle Herausforderung. Denn wir sind ja wirklich meilenweit entfernt davon, dass Bildung zum Beispiel kostenfrei ist. Deswegen bin ich froh, dass wir in Thüringen zum Beispiel mit beitragsfreien Kita-Jahren stetig ausbauen, dass wir uns auch Gedanken machen, wie wir Familien unterstützen können beim Erwerb quasi von einem Eigenheim, Stichwort Grunderwerbssteuer, dass wir uns auch generell fragen, wie wir sozusagen Familien finanziell unterstützen können, auch beim Organisieren, ne? Stichwort Ganztagsschule. Ich finde das eine ganz großartige Einrichtung und Idee. Auch, dass die Hauptbetreuung steht bei uns im Wahlprogramm und auch im Regierungsprogramm, dass wir da uns über die Beitragsfreiheit Gedanken machen. Denn ich denke schon, organisatorisch und finanziell ist ein Kind eine große Herausforderung. Und mal ehrlich, was sollte eine junge Frau denken, die ein gutes Studium absolviert hat oder eine tolle Ausbildung und die unter dem Instagram-Post einer Bundesbauministerin lesen muss, wieso kriegst du jetzt ein Kind? Wieso steht denn da nicht cool, dass sozusagen ein weiterer Steuerzahler geboren wird, der hoffentlich was zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen wird. Also unser Feedback gegenüber Menschen, die Kinder bekommen, ist ja auch nicht positiv.
Trotz alledem, du hast jetzt ja viel aufgezählt, aber trotz alledem funktioniert es ja irgendwie nicht. Also es fruchtet nicht, die Geburtenraten sind rückgängig, was zur Folge hat, dass ja auch Kindergartenkapazitäten zurückgebaut werden, die uns ja möglicherweise wieder fehlen, wenn es mal andersrum wäre. Es muss ja trotzdem noch irgend so ein Knackpunkt. Du hast jetzt auch, es war so ein Satz, das ist im Programm drin. Das heißt ja noch nicht, dass es irgendeine Wirkung entfaltet. Warum tun wir uns, ich habe manchmal den Eindruck, tatsächlich die Deutschen tun sich da etwas schwerer als auch andere europäische Länder. Wenn du jetzt diktatorische Ministerin wärst und könntest einfach entscheiden. Was würdest du machen? So 3 Punkte, die sofort umgesetzt werden müssten, was zu mehr Geburtenraten führen könnte.
Also als allererstes würde ich auf jeden Fall alle Lernmittel und Bildungsschritte sozusagen kostenfrei stellen. Es sollte gar keine Kita-Gebühren irgendwo geben. Hort sollte nichts kosten. Es sollte ein kostenfreies Mittagessen für Kinder in Kitas und Schulen geben, damit niemand früh Brotdosen fürs Frühstück schmieren muss. Und ich fände es ganz zentrales Anliegen, dass wir unsere Kultur, wie wir über Kinder und Eltern sprechen, ändern müssten. Hat zum Beispiel was mit Ehegattensplitting zu tun, dass ich mir denke, wir unterstützen einfach gesellschaftlich und argumentativ Modelle, in denen wir davon ausgehen, dass eine Frau zu Hause ist, ein bisschen was dazu verdient und sich um die Kinder kümmert. Wir müssen hin dazu, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, Kinder zu betreuen und Eltern zu stärken, die quasi diese Kinder in die Welt gesetzt haben.
dann hoffen wir mal, dass das noch die Gelegenheit geben wird, dass das kommt. Ich will mal noch auf den Punkt kommen. Gesundheitswesen, das ist, glaube ich, nicht das angenehmste Thema. Aber ja, so what, Gesundheitsministerin, nützt ja nichts. Jeder Mensch, der zum Arzt gehen muss, sich einen Termin holen muss, zweifelt, dass das Gesundheitssystem überhaupt noch wirklich richtig funktioniert. Und wenn man dann sich mit Ärzten, egal ob in Kliniken oder eben auch niedergelassenen Ärzten unterhält, dann wird eigentlich dasselbe gespiegelt. Woran krankt es?
Also es gibt, glaube ich, zwei verschiedene Problemfelder im Gesundheitssystem. Also einer, das muss man schon festhalten, dass wir quasi wahnsinnig viel Geld ausgeben für unser Gesundheitssystem, aber dass auf der anderen Seite die Empfänger dieser Leistung nicht das Gefühl haben, dass sie super leicht an einen Facharzttermin kommen oder dass die Versorgung stimmt. Auf der anderen Seite steht, dass wir natürlich ein wahnsinnig gutes Gesundheitssystem haben, wenn man sich mal anschaut, was es hier für Leistungen quasi gibt. Ne? Es gibt sehr viele extrem gut aufgestellte Krankenhäuser, die Leistung auf Spitzenniveau anbieten. Und genauso ist das natürlich bei den Ärztinnen und Ärzten, die niedergelassen sind. Da wird quasi ein sehr hohes Niveau, was da quasi als Grundlage ist. Das muss man, glaube ich, erstmal an Anfang stellen. Trotzdem ist es so, dass wir, glaube ich, ziemlich viele Fehlanreize im System haben. Also wenn man sich mal das Krankenhauswesen anguckt, wie lange war uns eigentlich allen schon klar, dass wir ein demografisches Problem in Deutschland haben? Das ist ja nichts Neues, auch kein ostdeutsches Phänomen, dass wir insgesamt immer weniger werden. Und trotzdem hat es sehr lange gedauert, bis Karl Lauterbach Gesundheitsminister geworden ist, bis man mal eine Krankenhausreform auf den Weg gebracht hat, die mal wegkommt von diesem Vergüten nach Masse. Einfach so viele Hüft-OPs, wie ich mache, so viel Geld bringt mir das. Und diesem, naja, mal gucken wir mal, wie sich so die Leistung übers Land verteilen. Jetzt gibt es ja quasi dieses Krankenhausverbesserungsgesetz, hat auch dem Bundesrat passiert. Die neue Bundesregierung macht noch ein Anpassungsgesetz. Aber das grundsätzliche Reformziel, wir wollen Leistungen bündeln, da wo die Expertinnen und Experten sitzen. Da muss auch eine gewisse Grundrauschen an Menge stattfinden. Und die Grundversorgung muss davon quasi getrennt betrachtet werden. Also nicht jedes durchschnittliche Krankenhaus muss sich um die Frühstfrüchenversorgung und um den Hirntumor kümmern. Und ich glaube, das war ein wahnsinniger Erfolg, dass man das jetzt endlich mal politisch verankert hat. Jetzt folgt eine lange Phase, in der das implementiert werden muss. Aber wir ziehen das auch in Thüringen sehr straff durch. Und ich glaube, das wird insgesamt dazu beitragen, dass die Menschen die Grundversorgung wieder schneller erreichen und für elektive Eingriffe wirklich den Experten, die Spezialistin aufsuchen. Und das ist ja auch entscheidend für die Überlebensrate. So drastisch muss man das ja mal sagen. Es ist einfach da, wo jemand viele, viele, viele Hüften operiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das gut läuft, einfach wesentlich höher. Und das kann man statistisch untersetzen. Und da sind wir auch mit der Landesärztekammer, mit den Krankenkassen, glaube ich, einer Meinung. Auf der anderen Seite steht, wenn man mal guckt in die Statistiken, wir haben unglaublich viele Krankenhausbetten und andere Länder haben einfach viel stärker ambulantisiert. Bei uns ist diese Trennung in den Sektoren, das ist der niederlassende Bereich und das ist das Krankenhaus, das ist total verkantet. Und deswegen finde ich es erstmal gut, dass man sagt, man möchte das Stück für Stück auflösen und möchte mehr dazu übergehen, dass viele Sachen auch durch den Fortschritt der Technik heutzutage nicht mehr dazu führen, dass ich 14 Tage im Krankenhaus bin, sondern ich kann das wirklich ambulant machen. Da bleibt abzuwarten, ob das wirklich die Kostensenkung bringt, die wir uns alle wünschen. Und es ist natürlich auch möglich, und es gibt immer so Fehlanreize, dass dann plötzlich der ambulante Sektor sehr, sehr tätig wird und da plötzlich mehr Fälle bearbeitet werden. Das muss man mal anschauen. Ich finde es aber grundsätzlich richtig, das auflösen zu wollen. Und dann ist der unbeliebteste Punkt, glaube ich, in der Diskussion, wir haben in Deutschland irgendwie die Angewohnheit, dass wir denken, wir müssen definitiv mit unserem Anliegen bis zum Arzt vorstoßen. Andere Länder haben das etwas besser gelöst und wir sind auch auf dem Weg dahin. Es gibt viele nichtärztliche Berufe, Community Health Nurse, Gemeindeschwester, NERPA, die können sie auch impfen, die können auch bei ihrem Blutdruck messen, die können auch über ein Rezept sprechen, das chronisch Kranke darf viermal im Jahr abholen. Das müssen wir wesentlich besser leiten. Und da gibt es ganz viele großartige Praxen, die das schon so machen, die quasi Patientenströme eben so leiten, dass wirklich jemand, der eine ärztliche Konsultation muss, zum Arzt geht, aber jemand, der vielleicht mit einem Diabetesproblem kommt, da eine Sprechstunde muss, eine Beratung, dass die quasi weggeleitet werden vom Arzt. Natürlich muss die Endverantwortungsfrage geklärt sein, aber ich glaube, es ist schon richtig, dass wir damit auch die ärztliche Arbeitszeit entlasten. Und natürlich, last but not least, es gibt wirklich viel Bürokratie, die man abbauen kann. Da ist, glaube ich, auch die elektronische Patientenakte, all diese Digitalisierungsschritte sind gut, aber da sind die Deutschen ja auch sehr skeptisch und sagen immer, oh, Datenleck, ich finde das okay, verständlich, Gesundheitsdaten sind super privat, aber trotzdem können wir das halt nicht immer alles ausbremsen, sondern müssen da auch mal voranschreiten, dass eben auch mal wirklich diese positiven Effekte sichtbar werden.
Sind das jetzt Dinge, die da bewegt werden müssen, die du als Landesministerin überhaupt bewegen kannst? Oder ist das eigentlich etwas, weil es ja die Gesundheitsversorgung logischerweise ein Bundesthema auch ist, was auf Bundesebene passieren muss? Also wie ist da so eigentlich die Trennung überhaupt?
Also es ist schon viel, auch bundespolitischer Rahmen zu setzen. Also das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz ist ein Bundesgesetz. Aber die Umsetzung findet natürlich in den Ländern statt. Also wir haben am Ende hier quasi vor Ort, habe ich auch selber so gemacht in meinem ersten Amtsjahr, Regionalkonferenzen mit den Geschäftsführern der Krankenhäuser durchgeführt und mit denen quasi zu diskutieren. Die beantragen ja bei uns ihre Leistungsgruppen. Wir machen die Krankenhausplanung. Das ist quasi Länderhoheit. Wir geben die Pauschalförderung, die Einzelförderung aus. Wir quasi gestalten aus, wie sich ein Krankenhaus für die Zukunft aufstellt. Und da haben wir jetzt in Thüringen auch schon ganz viel angestoßen, dass sich auch Häuser zusammenlegen. Zum Beispiel in Heilbad-Heiligenstadt wird ein neues Haus gebaut, wo es vorher drei Standorte gab und die auch eine Spezialisierung quasi schon mitdenken. Und deswegen gibt es da schon sehr viel landespolitischen Bedarf. Und gerade was den Bereich der Niedergelassenen betrifft, haben wir natürlich den Sicherstellungsauftrag gesetzlich bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Und wir haben als Land Thüringen mit denen wahnsinnig viel zu tun und machen gemeinsame Projekte. Wir haben eine gemeinsame Stiftung, die zum Beispiel Ärzte darin unterstützt, sich niederzulassen. Wir haben eine Niederlassungsförderung, um Menschen anzureizen, vielleicht in eine Region zu gehen, mit der sie sich noch nicht so richtig identifizieren können, Stichwort ländlicher Raum, um zu sagen, Mensch, da ist schon eine Praxis, da geben wir dir Geld, damit du die barrierefrei umbaust, damit du die fit machst. Und wir haben auch mit den Stiftungspraxen eine gute Erfahrung. Das setzt im Prinzip auf der Idee auf, die meisten Menschen, die Medizin studieren, wollen Arzt werden, nicht Betriebswirt. Aber man muss halt als niedergelassener Arzt diese ganzen Aufgaben auch stemmen, Leute anstellen, Räume anmieten und so weiter. Und da ist die Stiftungspraxis im Prinzip eine Hilfe, weil die nimmt diesen bürokratischen Aufwand weg und gibt die Möglichkeit, den Ärztinnen und Ärzten dort erstmal zu praktizieren. Da haben wir schon 20 Praxen ans Netz genommen. Also es gibt schon einen hohen landespolitischen Gestaltungsspielraum, aber auch viel bundespolitische Verantwortung. Und die Länder sind schon auch sehr, sehr deutlich, wenn es darum geht, wie das am Ende praktisch vor Ort funktioniert.
Nun sind die Praxen ja das eine, was fehlt, sind Ärzte. Und das ist jetzt tatsächlich eher eine private Meinung. Ich glaube, wir leisten uns da noch, ich kenne das aus dem Freundeskreis, hat jetzt erst wieder jemand, der mit 1,7 quasi Durchschnitt fast keine Chance hat, einen Studienplatz zu kriegen. Freund meines Sohnes mit 1,2 muss Wartesemester machen. Gleichzeitig gehen sehr viele in das Studium und laut dem Deutschen Ärzteblatt sind es also, obwohl 70% wohl in Betracht ziehen, Arzt zu werden, sind dann bloß 5%, die überhaupt in einer Hausarztpraxis werden. Das Gros entscheidet sich für Forschung, Public Health Management, Auslandstätigkeit oder geht ganz anderen Berufen nach. So richtig den Eindruck, dass da was nachgeschärft wird, also auch eine Verpflichtung, weil letzten Endes das Arztstudium, klar, es kostet auch den Studierenden was, aber auch den Staat. Was müsste man da eigentlich ändern, damit man sagt, also der ins Studium reingeht, ist auch in 5, 6 Jahren ein planbarer Arzt?
Na, wir haben dafür ein Gesetz geschaffen, das Haus- und Zahnärzte-Sicherstellungsgesetz. Und das regelt im Prinzip den Zugang zu der Universität für Landeskinder. Also dass unser Ansatz eben genau nicht ist, dass es möglichst nur noch die 1,0er oder 0,67 überall in der Klausur 15 Punkte Absolventen sind, die besten Ärztin werden, sondern dass wir eben auch als ein Auswahlkriterium für die Zulassung an unserer heimischen Universität wollen, dass die Leute eine sehr starke regionale Verbundenheit haben. Da haben wir Quoten geschaffen. Eben für Hausärzte, für Zahnärzte und das wird quasi jetzt im nächsten Wintersemester an den Start gehen. Natürlich dauert es eine Weile, bis so ein Arzt fertig gebacken ist, aber das ist sozusagen die Idee, dass man damit Menschen quasi in dieser Quote bevorzugt, die eben diese Landesverbindung haben und sagen, Mensch, ich sehe mich hier auch tatsächlich als Hausarzt in Dieterode oder in Altenburg. Das ist, glaube ich, ein gutes Mittel. Das machen andere Bundesländer auch, zum Beispiel Sachsen-Anhalt. Dann haben wir eben diese Stiftungspraxen, die den Leuten Anreiz geben sollen, sich hier quasi niederzulassen, auch die Niederlassungsförderung, die einen finanziellen Anreiz geben soll. Da haben wir auch jetzt umgesteuert. Früher war es so, man hat immer angenommen, wenn das der Sohn eines Arztes ist oder einer Ärztin, dann muss man den nicht fördern, weil der hat doch schon einen super Zugang. Und das basiert halt auch auf einem sehr alten Denken, dass die alle quasi mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind. Das haben wir auch jetzt angepasst in der Richtlinie oder sind gerade dabei, das zu tun. Da gibt es ja immer viel Ressortabstimmungsaufwand. Und deswegen glaube ich schon, dass das richtig ist, was du gesagt hast. Man muss quasi den Leuten mehr, also man muss besser planen, welche Studenten wir reinschieben in die Uni, dass wir davon auch selber quasi Früchte ernten werden. Ich finde das schon richtig, dass die Menschen auch frei wählen können, wo sie sich am Ende niederlassen, aber wir müssen unsere Niederlassung so attraktiv wie möglich machen und es ist der absolute Totalausfall, wenn unsere Studenten am Ende alle in Hessen, in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen Arzt und Ärztin wären und nicht bei uns. Und deswegen finde ich dieses Haus- und Zahnärztestellungsgesetz dafür einen guten Weg. Man muss dann mal schauen, ob diese Quote schon reicht oder ob man die vielleicht auch noch nach oben schrauben muss.
Wenn man jetzt keinen Arzttermin bekommt, und das ist jetzt nichts Seltenes, viele Leute ploppen dann in der Notaufnahme auf. Mir hat jetzt ein Fall erzählt, dass also eine Frau, der der Gips abgenommen werden sollte, die keinen Arzttermin kriegte, dann in der Notaufnahme landete. Was empfiehlt die Ministerin?
116, 117 anrufen. Sagen viele, das funktioniert nicht. Nee, funktioniert. Ja, genau. Habe ich selbst getestet.
Also ich habe es auch getestet, das hat nicht funktioniert.
Habe den Kieferorthopäden-Termin für meine Tochter bekommen und war auch schon quasi bei der KVT, wo die ja sitzen und habe mir das angeguckt, wie die arbeiten. Ja, natürlich muss das Angebot, was da eingespeist wird, also Menschen, die freie Termine quasi dorthin melden, das muss natürlich noch ausgebaut werden. Gleichwohl ist das aus meiner Sicht schon der richtige Ansatz, zu sagen, es gibt eine zentrale Hotline, die sozusagen schaut, was ist das eigentlich für eine Person, was braucht die? Hat die ein akutes Problem oder muss die quasi geholfen kriegen, einen Augenarzt zu finden? Und das ist, glaube ich, schon der richtige Weg, dass man da an vielen Stellschrauben noch drehen muss, dass da quasi genug im Kästchen ist, was verteilt wird. Das ist klar. Da wird aber, glaube ich, sowohl die Krankenhausreform als auch das Verstetigen quasi von dem Besetzen von Hausarztsitzen dazu beitragen, auch von Fachärzten, dass wir da quasi mehr im Körbchen haben.
Also die 116, 117 muss ich jetzt auch noch loswerden. Das hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe mich erstmal durch die, also das ist auch so ein bisschen schräg, so typisch deutsch. Also erstmal wurde mir die Datenschutzerklärung davor gelesen, ja, wo man sagt, man ist in einer Stresssituation möglicherweise, gerade wenn es um ältere Leute geht, die ein bisschen verzweifelt sind. Und dann kam ich in einer Warteschleife und habe es dann irgendwann abgebrochen, habe die 112 gerufen und gut war. Aber das ist eben ja nicht die Lösung. Es ist... Hat eine Fallhöhe, würde ich mal sagen. Zum Schluss, es geht auf das Ende zu. Ich muss auch mal hier unten auf die Uhr ein bisschen gucken. Ein Thema, du hast ja schon gesagt, du bist SPD-Mitglied. Die SPD ist ja nun als Partei durchaus von der großen Volkspartei in einem schwierigen Fahrwasser, möchte ich es mal vorsichtig ausdrücken. Was glaubst du, was sich innerhalb der SPD vielleicht ändern müsste, um auch wieder irgendwie dieses Gefühl zu vermitteln, man ist nah bei den Leuten? Weil das war ja nun mal klassisch die Partei, die nah bei den Bürgern war und irgendwie den Eindruck zumindest vermittelt, sie ist es nicht mehr.
Ich würde schon sagen, dass sie das auch nicht nur vermittelt, sondern es ist einfach so, die Wahlergebnisse bestätigen das ja. Ne? Man muss vor der eigenen Haustür kehren. Wir haben in Thüringen ein desaströses Ergebnis eingefahren zur Landtagswahl und es wäre, glaube ich, absurd, daraus zu schlussfolgern, wir haben 6%, weil die Wähler alle blöd sind. Nee, das haben wir ganz offensichtlich, weil wir es nicht geschafft haben, unsere Ideen auf die Straße zu bringen. Und ich habe ja anhand der Fragen jetzt zum Beispiel gemerkt, wir haben ja für viele Fragen eine Antwort und sogar Sachen gemacht und können da sogar sagen, sehen wir auch so, dass Hausärzte gefördert werden sollten. Und zwar haben wir dafür sogar ein Gesetz beschlossen und die Verordnung, es geht an den Start. Keiner hat es aber offensichtlich gewusst, weil ich habe noch nie einen Infostand getroffen, der mir sagt, ja, ist ja eine klasse Idee, was sie da gemacht haben mit der Niederlassungsförderung oder prima, dass sie den Hort gebührenfrei stellen wollen und dass es da quasi Beratung gibt, wie man das am besten bewerkstelligt. Und deswegen würde ich schon sagen, dass die SPD ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Also die Leute, die das vielleicht hören, was wir ankündigen, vermuten gar nicht, dass das stattfindet. Das ist Problem 1. Und Problem 2 ist, es gibt ganz viele Leute, die hören gar nicht, was wir machen. Und da muss man schon sagen, sind andere Parteien uns in der Kommunikation weit voraus. Die schaffen das, ihre Inhalte so zu erklären, dass sie auch Leute, die sich nicht den ganzen Tag mit Politik beschäftigen, verstehen. Und das Verstehen ist ja erstmal die Grundlage dafür, dass man hinterher auch sagen kann, guck mal, das haben wir auch gemacht. Ich finde, der Mindestlohn ist dafür ein super Beispiel. Die SPD ist sich ja die Hacken abgelaufen auf dem Weg zum Mindestlohn. Ich erinnere mich noch an ganz frühe SPD-Tage, wie da an der Geschäftsstelle in Leipzig diese Plakate hingen. Und wenn ich jetzt so an meine Bundestagswahlkämpfe denke, haben ganz viele Leute gedacht, dass Angela Merkel den Mindestlohn erfunden hat und dass der Lohnuntergrenze heißt. Also irgendwie ist bei niemandem angekommen, dass das ein sozialdemokratisches Kernprojekt war. Und das ist, glaube ich, auch dem geschuldet, dass wir es nicht so richtig schaffen, mal durchzuhalten, dass es auch Kritiker eines Projektes gibt. Wir neigen dann immer dazu, nochmal zu gucken, ah, wie könnte man diese Spielart noch sehen und wie könnte man das und muss man da nicht nochmal ein bisschen verbessern? Ich finde es auch schon richtig, wenn man eine Position mal formuliert hat und sich sicher ist nach einem Parteiputsch einen langen Dialog und die ausgebildet hat, dass man dann nicht nach der ersten Kritik sein Fähnchen wieder einrollt und sagt, es muss alles Mist gewesen sein, sondern dass man auch seine eigenen Überlegungen mal irgendwann ernst nimmt. Weil nur so kann ja eine Glaubwürdigkeit überhaupt entstehen. Angela Merkel hat ja auch nicht heute gesagt, ach, mit schaffen wir das, das war ein blöder Satz. Sie kann schon antizipieren, glaube ich, warum Leute das falsch verstanden haben, warum Leute sich da auf den Schlips getreten gefühlt haben. Sie sagt, das war meine Aussage und die wollte ich quasi managen, nämlich Zuversicht und dass wir ein Einwanderungsland sind und dass wir die christlich-demokratische Union sind, die nicht Menschen quasi abperren lässt an so einem Schutzwall. Und diese Glaubwürdigkeit wird ihr, glaube ich, trotz inhaltlichem Dissens hoch angerechnet. Und die hat die SPD gar nicht. Wir kriegen das nicht hin, dass die Leute wirklich denken, ja, dafür stehen die, das machen die und das kämpfen die auch durch, auch wenn andere Interessengruppen da vielleicht dagegen sind. Und deswegen nehme ich mir auch selber als Ministerin immer vor, wirklich richtig viele Termine außerhalb meines Hauses zu machen, außerhalb der Bubble, um mit Leuten darüber zu diskutieren, was ich eigentlich mache und warum ich das mache. Die Krankenhausreform ist zum Beispiel wirklich nicht vergnügungssteuerpflichtig. In meinem Haus haben alle Leute die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, was, Regionalkonferenzen? Oh Gott, können wir nicht einen Brief schreiben? Aber ich muss sagen, das war für mich super lehrreich, diese 4 Veranstaltungen auch selbst zu moderieren, mit den Geschäftsführern dort zu sitzen und sagen, das ist meine Linie. Und ich verstehe, dass sie das schwierig finden, auch teilweise nicht mittragen können, aber dass die verstehen, was ich will und warum ich das will. Das ist, glaube ich, zentral dafür, dass irgendjemand in 4 Jahren sagen wird, hat sie vielleicht gar nicht so schlecht gemacht.
Na, dann müssen wir uns in 4 Jahren wieder treffen,
ja,
und mal checken.
Abgerechnet wird zum Schluss.
Abgerechnet. Mir fiel vorhin noch ein zu dem Thema, weil du gesagt hast, es kommt keiner an den Stand und sagt, das hast du toll gemacht, aber wie sagt man so schön, nicht gemeckert ist genug gelobt.
Ja, das ist vielleicht also, auch so eine Eigenschaft. Aber die Wahlergebnisse sprechen schon eine deutliche Sprache, dass wir wirklich auch viel nicht gut gemacht haben.
Aber dann tatsächlich die Frage nochmal, kommt man, also ich bin manchmal unsicher, ob die politischen Themen auch noch bis zu den Leuten durchdringen überhaupt oder ob sie das überhaupt noch wollen. Mhm. Das ist so für mich immer so die große Frage. Das ist natürlich, wenn so eine Ministerin kommt in einem fachlichen Kontext, dann sind wir Probleme zu lösen. Aber kriegt eben der Couch-Potato, der ja auch berechtigt ein Wahlrecht hat, kriegt der diese Themen mit? Das ist sicherlich immer so eine große Frage, die ja da auch noch im Raum steht. Und das macht ja nun die Mehrheit der Wähler, sind ja die, die nicht unmittelbar mit einem Ressort und mit einem Minister oder Staatssekretär zu tun haben. Und da sehe ich tatsächlich bei den Parteien viel, viel Nachholbedarf und denke auch, dass in den letzten Jahren eher sich die Parteien aus der Fläche ja zurückgezogen haben, als dass sie erklärenderweise da sind, weil auch in Altenburg ist die SPD, das SPD-Büro oft nicht besetzt.
Das ist so. Gleichzeitig ist Demokratie halt kein Pizzaservice. Es sind nicht die Parteien, die sozusagen immer bei allen klingeln müssen und sagen, guten Tag, hätten Sie gern Pizza Hawaii oder lieber Salami, sondern die Demokratie funktioniert so, dass sie aus Demokratinnen und Demokraten besteht. Und die Tatsache, dass ein SPD-Büro nicht besetzt ist, hat ja nichts damit zu tun, dass da keiner hin will, sondern dass die Parteien schrumpfen. Es gibt immer weniger Mitglieder, die immer weniger Mitgliedsbeitrag zahlen, immer weniger Amts- und Mandatsträger, die das finanzieren können, diese Büros. Und deswegen glaube ich, wenn man sich mal anguckt, wie viele Instrumente geschaffen wurden, Jugendparlamente gibt es verpflichtend in der Thüringer Kommunalordnung, Einwohnerfragestunden gibt es, alle Abgeordneten bieten Bürgersprechstunden an. Ich kenne zumindest keinen, der nicht auch irgendwie Facebook, Instagram und sonst was hat. Ging mir selber als Stadträtin so. Ich bin auch gestartet mit der Gesprächsmitte, Postkarte. Kommen Sie, stellen Sie mir Fragen. Da war ich ganz oft ziemlich allein mit mir und meinem Kollegen. Und deswegen finde ich, es ist richtig, dass die Parteien diese Aufgabe haben. Die haben im Grundgesetz auch eine besondere Rolle. Aber auch die Demokratinnen und Demokraten müssen sich fragen, komme ich wirklich erst in mein Schwimmbad in Schmölln vorm finanziellen Kollaps steht? Oder habe ich vielleicht auch vorher mal die Gelegenheit genutzt, mir irgendwie die Frage zu stellen, was kann ich eigentlich beitragen zum Gemeinwesen? Und das irgendwie auch mal jenseits von, ich gehe zur Wahl, mach da ein Kreuzchen.
Schönes Schlusswort. Ich danke dir für die Dreiviertelstunde.
Gerne.
Und dann wünsche ich dir alles Gute und ja, Gesundheit und Familie. Arbeit hast du und viel Soziales, glaube ich, drumherum auch. Danke
Vielen
dir.
Dank.
45 Minuten Thüringen. Der Politik-Podcast vom Bericht aus Erfurt.